Also man sieht, vielleicht auch nicht ganz überraschend, dass je nördlicher, desto weniger relevant ist der Klimawandel für die Sterblichkeit. Aber dass gerade in Europa die südlichen Länder, Spanien, Italien, natürlich grundsätzlich große Auswirkungen zu erwarten sind.
Das war Martin Rösli, Umweltepidemiologe am Schweizer Institut für Tropen und öffentliche Gesundheitsfürsorge. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Katharina Schubkowski, ich bin Redakteurin der TAZ und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter. Hi Verena.
Hi. Ihr hört die Folge vom 31. Januar 2025 und wir sprechen heute über die zunehmende Repression, die es auch hier in Deutschland gegen KlimaaktivistInnen gibt. Dann geht es um die zunehmende Zahl von Hitzetoten. Und zum Schluss reden wir darüber, welche Folgen die Klimakrise auf die weltweite Schulbildung hat.
In dieser Woche wurde bekannt, dass eine Klimaaktivistin aus Bayern, Lisa Pöttinger, ihr Referendariat nach aktuellem Stand nicht machen darf. Lisa Pöttinger ist 28 Jahre alt, hat Lehramt studiert und muss jetzt danach, nach ihrem Studium, wie alle Lehramtabsolventinnen, ein Referendariat an einer Schule machen, bevor sie als Lehrerin angestellt werden kann. Das Referendariat aber verweigert ihr das Bayerische Bildungsministerium, das von den Freien Wählern geführt wird, und zwar aus dem Grund, dass Lisa Pöttinger sich klimapolitisch engagiert. Sie hat sich zum Beispiel bei den Protesten gegen die internationale Autoausstellung in München organisatorisch eingebracht. Sie war in Lützerath und hat auch im vergangenen Winter die Demos gegen rechts mitorganisiert, die es ja überall in Deutschland gab. Also da hat sie entsprechend die Demo in München mitorganisiert.
Ja, also eine sehr engagierte Bürgerin, die sich für die Demokratie gegen Faschismus, für eine starke Zivilgesellschaft und für das Klima einsetzt, könnte man sagen. Eigentlich gute Voraussetzungen für einen Job als Lehrerin. Das Bayerische Bildungsministerium sieht es aber nicht so, sondern findet, ihr Engagement stehe im Widerspruch zu den Pflichten einer Beamtin. Genauer gesagt hält man ihr vor, dass sie am offenen antikapitalistischen Klimatreffen in München teilgenommen hat. Und außerdem geht es um ein Zitat aus einem Interview, das sie der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Und zwar hat sie da gesagt, dass die IAA, also die Internationale Autoausstellung, ein, Zitat, Symbol für Profitmaximierung auf Kosten von Mensch, Umwelt und Klima sei. Für das Bayerische Bildungsministerium ist das schon ein Anzeichen einer linksextremistischen Gesinnung. Das Ministerium schreibt laut der Süddeutschen Zeitung, der Begriff Profitmaximierung Zeuge von einer kommunistischen Ideologie, die wiederum mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sei.
Soweit so abwegig. Was vielleicht noch ein größeres Problem für Lisa Pöttinger werden könnte, sind Ermittlungsverfahren, die derzeit gegen sie laufen. Zum einen wird wegen des Protests in Lützerath gegen sie ermittelt. Da wirft die Staatsanwaltschaft ihr Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Und die Zeitung Welt schreibt noch von einem zweiten Verfahren wegen Beschädigung von AfD-Plakaten. Dieses Verfahren sei auch noch nicht abgeschlossen. Meiner Erfahrung nach ist es relativ normal, dass man nicht verbeamtet wird, solange Ermittlungen im Raum stehen gegen einen selber. Auch wenn natürlich die Unschuldsvermutung immer gelten muss, bis das Gegenteil bewiesen ist. Aber bei Pöttinger geht es ja jetzt noch gar nicht um die Verbeamtung, sondern erstmal nur um das Referendariat. Und wenn sich das Bildungsministerium da jetzt schon querstellt, dann muss man sich, finde ich, die Frage gefallen lassen, ob das vielleicht noch stärker von Ideologie getrieben ist als Lisa Pöttinger in ihrem Engagement.
Die Betroffene selbst will sich gegen den Ausschluss vom Referendariat wehren. Es gab in dieser Woche auch sehr viel Berichterstattung zu ihrem Fall. Am Freitag soll es noch eine Pressekonferenz von Pöttinger selbst geben. Also wenn ihr diese Folge hört, hat die schon stattgefunden, aber wir konnten sie noch nicht berücksichtigen, weil wir ja immer am Donnerstag unsere Folge aufnehmen. Ich glaube aber, in diesem Fall ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das Bayerische Bildungsministerium hat jetzt auf Nachfrage verschiedener MedienvertreterInnen gesagt, dass der Ausschluss vom Referendariat noch nicht final sei, sondern lediglich geprüft werde.
Zu der Causa Lisa Pöttinger passt aber eine Studie, auf die wir noch kurz hinweisen möchten. Und zwar hat der Verein Green Legal Impact, der sich für Umweltrecht einsetzt, in dieser Woche eine Forschung veröffentlicht, in der es darum geht, wie es um die demokratische Teilhabe von Klimaaktivistinnen in Deutschland steht. Und wie diese sich seit 2009 entwickelt hat.
Ja, und nicht nur der gerade berichtete Fall aus Bayern hat schon erahnen lassen, um die Teilhabe und den Schutz von Menschen, die sich in Deutschland für das Klima und die Umwelt engagieren, da steht's nicht besonders gut. So, noch mal kurz zum Hintergrund der Studie. Die ist nicht repräsentativ, beinhaltet aber mehrere Erhebungsverfahren, also Befragungen, qualitative Interviews und eine Medienanalyse. Sie wurde in Kooperation mit Amnesty International erarbeitet.
Was kam raus? Ein signifikanter Teil der Klimaaktivistinnen, hauptsächlich aus den Reihen von Fridays for Future und der letzten Generation, hat spürbare Einschränkungen ihrer demokratischen Rechte erlebt. Eine Umfrage ergab, dass 83% der Befragten verschiedene Arten von Repressionen erfahren haben, darunter zum Beispiel polizeiliche Maßnahmen, Versammlungsauflösungen oder Versammlungsverbote.
Und die Medienanalyse aus 3 Tageszeitungen, die wir gerade schon erwähnt haben, die hat ergeben, dass die polizeilichen Maßnahmen gegen KlimaaktivistInnen in den Jahren 2022 und 2023 zugenommen haben. Die Berichte über Polizeieinsätze bei Klimaprotesten haben sich verdoppelt. Das ist schon beachtlich, finde ich. Und aktuell ist es so, dass in den ausgewerteten Zeitungen jetzt mehr als 20% der Artikel, in denen es um Klimaaktivismus geht, auch Repressionen thematisieren. Also dabei geht es nicht nur um konfrontativen oder militanten Protest, sondern auch um ganz normale Demos. Alle Formen des Klimaprotests sind von einer verstärkten polizeilichen Präsenz und vielfältigen Einsatzmethoden betroffen, so schreiben es die AutorInnen in der Studie.
Und sie geben auch Handlungsempfehlungen an die Politik. Zum Beispiel sollten Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit wirklich gut geschützt werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass man Demoverbote oder Demoverbotszonen nicht leichtfertig verhängen sollte. Außerdem empfehlen die Autorinnen der Studie, Gesetze und Praktiken, die zur Überwachung und Bestrafung von KlimaaktivistInnen genutzt werden, zu überprüfen und zu reformieren. Man müsse sicherstellen, dass Instrumente zur Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität nicht missbräuchlich gegen friedliche AktivistInnen eingesetzt werden.
Aber echt so.
Ja.
Das ist wirklich.
Ja.
Terrorismus, organisierte Kriminalität, ehrlich. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Extreme Temperaturen über einen längeren Zeitraum sind ja für den Körper, für die Gesundheit sehr belastend. Und es sterben jedes Jahr allein in Deutschland mehrere tausend Menschen aufgrund der hohen Belastung. Die Zahl der Menschen, die an extremer Hitze sterben, die wird in Europa zukünftig massiv zunehmen, und zwar um bis zu 50% bis zum Ende des Jahrhunderts. Davor warnt jetzt ein ForscherInnen-Team der britischen London School of Hygiene and Tropical Medicine. Im Fachjournal Nature Medicine ist in dieser Woche eine entsprechende Studie dazu erschienen.
Im Worst Case, schreiben die ForscherInnen, sterben bis Ende des Jahrhunderts 2,3 Millionen Menschen mehr als jetzt aktuell schon an den Temperaturextremen. Zwar werden die kältebedingten Todesfälle voraussichtlich abnehmen, aber die hitzebedingten Sterbefälle werden so stark ansteigen, dass es unterm Strich wesentlich mehr Tote geben wird. Im Moment ist es noch so, dass in Europa durchschnittlich etwa 10-mal mehr Menschen aufgrund der Kältebelastung sterben als aufgrund der Hitzebelastung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, weil man über extreme Hitze ja viel mehr alarmierende Nachrichten liest als über extreme Kälte. Aber im Moment ist es eben so rum.
Ja, ich denke, wir müssen noch mal drauf eingehen, was unter kältebedingten Todesfällen zu verstehen ist. Also hitzebedingt, das ist ja klar. Das haben wir hier auch im Podcast schon öfters erklärt. Hitze schlägt ja stark aufs Herz-Kreislauf-System. Dazu kommt oft Dehydrierung, also man trinkt zu wenig. Und im schlimmsten Fall kann es eben zum Herzstillstand oder Organversagen kommen. Bei Kältetoten ist es so, dass es nicht primär ums Erfrieren geht, also jedenfalls nicht in Europa. Eine größere Rolle spielen dafür typische Wintererkrankungen wie Atemwegsinfektionen. Natürlich sind auch da, wie bei extremer Hitze, ältere und vorerkrankte Menschen stärker gefährdet. Besonders gefährdet sind natürlich alle, die auf der Straße oder in provisorischen Unterkünften leben müssen. So ist es ja auch bei Hitze. Und wie bei der Hitze ist extreme Kälte auch sehr belastend für das Herz-Kreislauf-System. Und auch hier kann es zu hohem Blutdruck und infolgedessen zum Schlaganfall oder Herzstillstand kommen.
Die AutorInnen der Studie weisen darauf hin, dass Europa in sehr unterschiedlichem Maße von den Risiken betroffen ist. Die Menschen in Südeuropa sind extremer Hitze ja auch jetzt schon viel stärker ausgesetzt als die Menschen in Nord- und Mitteleuropa. Und die ForscherInnen betonen auch, dass diese Berechnungen keine präzisen Vorhersagen sind, sondern dass die Realität von vielen Variablen abhängt. Vor allem natürlich davon, wie ernst wir den Klimaschutz nehmen und was wir für Maßnahmen ergreifen, um die Erderhitzung zu begrenzen. Also, wie es genau kommen wird, wie viele Menschen tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten an Hitze und Kälte sterben werden, lässt sich nur mit vielen noch unklaren Variablen berechnen und nicht präzise vorhersagen. Aber dass wesentlich mehr Menschen sterben werden, wenn wir keine oder weiterhin unzureichende Maßnahmen ergreifen, das kann man mit Sicherheit sagen.
Und jetzt sprechen wir über ein Thema, das wir hier im Podcast noch nie aufgegriffen haben, nämlich Schulbildung und Klimawandel. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat sich das jetzt mal genauer angeschaut. Sie haben Daten gesammelt, um zu gucken, welche Folgen die Klimakrise für die weltweite Schulbildung hat. Ja, und um es schon mal vorab zu sagen, die Folgen sind erheblich und sie sind nicht gut.
Erstmal ein paar Worte zum Hintergrund. UNICEF beschäftigt sich schon länger damit, was die Klimakrise für Kinder bedeutet. Vor ungefähr 3 Jahren hat UNICEF eine große Analyse vorgelegt zu Klimarisiken aus der Perspektive von Kindern. Darüber haben wir auch hier im Podcast gesprochen. Und das Ergebnis war, kurz zusammengefasst, jedes zweite Kind weltweit ist durch die Auswirkung des Klimawandels extrem stark gefährdet. Insgesamt sind Kinder diejenigen, die von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen sind. Sie sind anfälliger für Temperaturschwankungen und Krankheiten, ihre Körper erhitzen sich schneller, sie schwitzen weniger effizient und kühlen langsamer ab als Erwachsene. Kinder leiden stärker unter Extremwetter. Sie haben weniger Chancen, ihre Lebensbedingungen zu ändern. UNICEF nennt das zutiefst ungerecht und sagt, obwohl Kinder für den Anstieg der globalen Temperaturen nicht verantwortlich sind, werden sie den höchsten Preis dafür zahlen.
Ja, und jetzt hat UNICEF sich das Thema Bildung vorgenommen und hat untersucht, in welchem Ausmaß die Schulbildung beeinträchtigt wird durch die Klimakrise, also durch Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, wie Stürme, Überschwemmungen, Dürren, auch Brände. Ja, und das Ausmaß, das ist wirklich gewaltig. Jedes 7. Schulkind, so hat's die UNICEF-Analyse ergeben, wurde im vergangenen Jahr durch klimabedingte Wetterextreme vom Schulunterricht ferngehalten. Das sind gut 240 Millionen Kinder. Gemeint sind damit erhebliche Unterbrechungen des Schulbetriebs, also Unterrichtsausfall oder auch eine Verlängerung der Ferien, bis hin zu Schulschließungen, etwa wenn die Schulgebäude gebraucht werden als Unterkunft für Familien, die ihre Häuser verloren haben, oder auch wenn das Schulgebäude selber zerstört wurde.
Und man muss dazu sagen, die 240 Millionen sind eine vorsichtige Schätzung. Es könnten auch mehr sein. Das liegt an der Datenlage. Es gibt ja keine offizielle Statistik zu dem Thema. UNICEF ist bei der Analyse so vorgegangen. Zuerst haben sie geschaut, welche extremen Klimaereignisse gab es letztes Jahr. Da haben sie rund 180 identifiziert. Und dann haben sie geschaut, wie viel Unterrichtsausfall es in dieser Zeit gab in den Ländern, die von dem Extremwetter betroffen waren. Insofern kann die Zahl der betroffenen Kinder halt nur geschätzt werden. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, und darauf weist UNICEF ausdrücklich hin, die Schulbildung gehört zu den Bereichen, die durch Klimaextreme am häufigsten beeinträchtigt werden. Aber Politik und Öffentlichkeit haben das Thema bislang kaum auf dem Schirm. Und das ist wirklich dramatisch, vor allem wenn man bedenkt, dass gegenwärtig 2/3 aller Kinder weltweit im Alter von 10 Jahren nicht richtig lesen können. Die Zahl stammt auch aus dem UNICEF-Bericht. Also es müsste wirklich sehr viel mehr unternommen werden, damit Kinder überall auf der Welt einen guten oder wenigstens ausreichenden Zugang zur Bildung bekommen.
Zum Schluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Länder, wo der Schulunterricht durch extreme Klimaereignisse besonders stark beeinträchtigt wurde im letzten Jahr. Ja, und es sind leider wieder die Länder, die es sowieso schwer haben, nämlich Länder mit niedrigem Einkommen oder unterem mittlerem Einkommen. Südasien ist ganz besonders betroffen und hier vor allem Afghanistan, Bangladesch, Mosambik, Pakistan, auch die Philippinen und natürlich auch Afrika. Aber auch hier in Europa, auch hier ist es zu Schulausfällen gekommen. In Italien zum Beispiel durch die starken Regenfälle und Überschwemmungen, die es da im September gab. Dadurch wurde für mehr als 900.000 SchülerInnen der Unterricht unterbrochen. Und auch in Spanien fiel der Unterricht aus. Das war im Oktober ebenfalls wegen Überschwemmungen. Da waren es 13.000 Kinder und Jugendliche, die betroffen waren.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns gerne eine Bewertung oder Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Theo Rösslein, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat.
Danke auch von mir.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.